Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes betrachten aus dem Propheten Amos. Amos. Kapitel 4, Vers 4 bis 5. Amos 4, Abvers 4. Da heißt es, geht nach Bethel und übertretet nach Gilgal und mehret die Übertretung und bringet jeden Morgen eure Schlachtopfer, alle drei Tage eure Zehnten und räuchert von dem gesäuerten Dankopfer und rufet aus und verkündet freiwillige Gaben, denn also liebet ihr's, ihr Kinder Israel, spricht der Herr Jehova. Soweit Gottes Wort. Wenn im Alten Testament der Prediger sagt, dass es unter der Sonne nichts Neues gibt, finden wir heute die Analogie jener damaligen Tage. Israel lag geistlich am Boden. Ähnlich wie die Gemeinde Jesu heute. Und zwar deshalb, weil sie ihren Gott nicht liebten. Und zwar, wie der Herr von uns geliebt sein will. Und wie er verehrt sein muss. Der Außenstehende, der Fremdling in Israel, wird an den Hebräern nichts Besonderes gesehen haben, was da negativ sein sollte. Jeden Morgen werden die Schlachtopfer gebracht, alle drei Tage wird der Zehnte voll abgeliefert, das Dankopfer gegeben, und es wird sogar aufgefordert für freiwillige Gaben. Und genau das hat unser Fleisch gern. Weshalb wir lesen, denn also liebt ihr's, ihr Kinder Israel. Die Sünde des Volkes Israel beginnt nicht hier an diesem Punkt. Sie beginnt nicht in ihrem Zustand bei Amos, sondern dort endet sie. So gehen die Israeliten nach Bethel, was wörtlich übersetzt heißt Haus Gottes, und doch übertreten sie, Vers 4 in unserem Textwort, und sie gehen nach Gilgal, was Ort der Abwälzung heißt, wo ihre Sünden bekannt und vergeben wurden, und kommen mit vermehrten Sünden wieder zurück. Und dabei kommen wir an dieser Stelle zur Frage, was die Ursache überhaupt dafür ist, dass mit den gebrachten Opfern und ihrem Wandel zwar ihre Liebe, nicht aber die Liebe Gottes damit verbunden war. Und da müssen wir sagen, was haben denn die Israeliten damals falsch gemacht? Und worin lag der Urgrund? Und worin lag der Ausgang ihrer Sünde? Es war die Frage der Liebe zu ihrem Gott. Alle Aufzählungen der genannten Opfer erfüllten sie. Ja, sogar um freiwillige Gaben wurde aufgerufen. Sie taten also viel mehr, als das Gesetz es abforderte. Aber gingen sie nach Gilgal, dem Ort der Sündenabwälzung, dann kamen sie mit weit mehr Schuld ihrer Übertretung wieder zurück, als sie gegangen waren. Auch hier müssen wir die Frage aufwerfen, wie ist das denn möglich? Die Antwort: Sie gaben und taten alles ohne Reinigung ihrer Herzen. Und dabei sieht der Herr das Herz an. Wir lesen das schon in 1. Samuel 15, dass Gott das Herz ansieht. Und so steht es geschrieben. Und darum lassen wir es auch so. Und weil die Israeliten in ihrem Zustand nach Gilgal gingen, kamen sie ihrer Heuchelei wegen mit mehr Sünden von dort wieder zurück. Wir sehen, dass ausgebliebene Reinigung Heuchelei vor Gott ist. Warum nur liebten sie Gott nicht so, wie es sein sollte? Weil sie die vergänglichen Dinge mehr liebten als den lebendigen Gott. Darum häuften sich die Schuld des Gerichtes auf. Es sagen heute Gläubige: Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Punkt. Das steht schon geschrieben. Das wissen wir auch. Wir lesen aber auch, und das sagen jene nicht, dass das Gericht Gottes an seinem Hause anfängt. Und dieses Haus sind wir. So sagt jedenfalls das Neue Testament, dass wir sein, das geistliche Haus sind. Tja, ein halbes Evangelium ist auch eine halbe Wahrheit nur. Wir müssen uns daran gewöhnen, in der ganzen Wahrheit zu leben und nicht nur in einem Teil oder in einem wesentlichen Teil. Denn die Sünde Israels war, dass sie nicht ganz in der Wahrheit mit Gott wandelten. Darum hat sich unser Gott so viel Mühe mit Israel gemacht, um das irdische Volk Gottes in die ihnen zugesagten Verheißungen und ihre Segnungen zu bringen. Er führte sie heraus aus der Gefangenschaft Ägyptens. Er brachte sie in ein Land, von dem er gesagt hat, welches ihr Eigentum sein sollte. Und, wie geschrieben steht, welches von Milch und Honig tropft. Er beseitigte sie von ihren Feinden. Er gab ihnen die Fülle seines Segens. Und dennoch liebte das Volk die vergänglichen Dinge. Die Götter Kanaans mehr als den lebendigen Gott. der Jerobeam war's. Der Kerl, er ließ gleich zwei goldene Kälber machen. In 1. Könige 12, Vers 28 lesen wir davon. Und opferte ihnen, Vers 32. Da wandte der Herr das Volk Israel durch die Propheten und kündigte Gericht an. Aber sie ließen dennoch von ihrem Vorhaben nicht ab. Nach außen hin war alles gut, sie erbrachten den Gottesdienst. Doch im Herzen, im inwendigen Bereich, da dienten sie fremden Dingen, fremden Göttern, zu dem für unsere Zeit auch das eigene Ich zählt und nicht an letzter Stelle steht. Dinge, die der Herr verboten hatte, sie taten es dennoch. Da führte Gott sie ins Gericht. Gott entzog ihnen erstens das Brot, Amos 4, Vers 6. Da lesen wir, er gab ihnen reine Zähne. Das heißt, er gab ihnen nichts mehr zu beißen. Da blieben die Zähne sauber. Eine Methodik unseres Gottes. Aber Mangel war an allen Orten. Und dann muss Gott klagen, und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Zweitens, in Vers 7 bis 8 entzog Gott ihnen das Wasser. Dabei ließ der Herr es über eine Stadt regnen und über andere wieder nicht. Je nach Vorgabe von Gehorsam und Ungehorsam, von Gottesdienst und Götzendienst. Und dann muss er klagen, dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Drittens, im Vers 9 entzog ihnen der Herr die Frucht, die Oliven für das Öl. Die Heuschrecken, das Bild des Verderbens, fraßen die Olivenbäume leer. Darum weisen die Oliven zum Öl weiter bis zum Geist Gottes, was wir darin sehen sollen. Wir könnten sagen, der Herr entzog ihnen die Frucht des Geistes. Zwar gab Gott ihnen das Begehr ihrer Herzen, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. In Psalm 106, Vers 15 lesen wir das, dass Gott das da gemacht hat. Magerkeit in die Seelen. Das Symptom der örtlichen Gemeinden heute in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und dann kommt Gottes Klage. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Viertens, in Vers 10 schickt Gott die Pest als eine Krankheit, wie dort beschrieben steht, nach der Art Ägypten. Wie im Restaurant à la Ägypta. Und Gott muss klagen und dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Fünftens, in Vers 11 kam Gott mit Gericht. Es war angekündigt. Und nicht nur einmal. Eine ganze Reihe von Propheten mussten über das kommende Gericht reden und die Teile dem Volke Israel geben. Und da heißt es, wie Sodom und Gomorra wurde das Land umgekehrt. Und die Klage Gottes lautet, dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Selbst diese fünf Gerichtsarten Gottes vermochten nicht, das Volk Israel zum gottgewollten Gehorsam zu bewegen. Damit erfüllt würde, was in Psalm 81, Vers 8b gesagt ist, da heißt es, O Israel, wenn du mir gehorchtest. Was wollte Gott nicht alles diesem Volke geben und sein? Die Propheten, die Psalmen reden durch die Propheten, dass Gott vorhatte, Honig auch aus den Felsen herausfließen zu lassen. Sie hätten 40 Jahre Honig von einem Felsen bekommen, wenn sie gehorcht hätten. Sie hätten 40 Jahre keinerlei Durst gehabt, wenn sie gehorcht hätten. Selbst wenn sie umkehrten, geschah es doch, dass es nicht bis zum Lebenserhalter aller Menschen reichte. Wir könnten sagen, Umkehr nicht bis zum Herrn. Geschwister, wir haben eine ganze christliche Welt um uns, die verloren ist, weil sie sich darauf berufen, weil sie eine Umkehr nicht bis zum Herrn haben. Ja, ja. Aber genau das wurde den Alttestamentlern immer und immer wieder zum Verhängnis. Eine halbe Umkehr. Bruder und Schwester, wir wollen uns hier alle angesprochen fühlen. Wie der Herr uns in seinem Lichte sieht. Waren es nicht auch die Symptome der beiden gefallenen Jünger, Petrus und Judas, beide hatten sie ihn sehr, sehr verleugnet. Und beide kamen zurück, sagt Gottes Wort. Judas bis zum Tempel, in den er auch die Silberlinge warf, und Petrus bis zum Herrn selbst. Ich hoffe, dass wir jetzt verstehen. Wir sehen, dass ein religiöses System keine Erfüllung und schon gar kein Ersatz für unseren Herrn ist. Aber auch, dass allein nur bei ihm, bei Christus, bei unserem Herrn die völlige Umkehr möglich ist. Nicht in einem System. Dagegen, oder da waren also diese sehr belehrenden Worte der Heiligen Schrift, die uns hier mitgeteilt sind. Und da erhebt sich für uns jetzt hier die Frage, was lehren nun uns die eindringlichen Mitteilungen der Heiligen Schrift? Hören wir das Wort Gottes nur und nehmen es nicht in unsere Herzen zum Thron Gottes mit, um uns verändern zu lassen, bleiben wir fruchtlos. Es ist hier die Frage der Liebe zu unserem Herrn gestellt, um die es hier auch geht. Nicht seine Liebe zu uns, sondern unsere Liebe zu ihm ist hier angesprochen. Die Frage der Liebe zum Herrn bestimmt unser Siegesleben in der Nachfolge Jesu. Haben wir das richtig verstanden? Ich darf es noch einmal sagen. Die Frage der Liebe zum Herrn Jesus bestimmt unser Siegesleben in der Nachfolge Jesu. Denn wenn unser Leben mit Christus nicht vom Sieg begleitet ist, haben wir ganz gewisse Sünden noch nicht losgelassen. Dann haben wir uns noch nicht gereinigt, wie der Herr das will. Dann gleichen wir jenen damaligen Israeliten, wo doch der Herr in Lukas 6, Vers 37b sagt, lasset los und ihr werdet losgelassen werden. Solange wir die Dinge nicht loslassen, lassen diese uns nicht los. Das ist im ganzen Leben der Menschen so. Ob es ein Trinker ist oder ein Rauschsüchtiger, solange der das nicht loslässt, lässt die Sucht ihn nicht los. Darum haben wir den Auftrag, die Menschen, die in der Sünde süchtig und verloren geworden sind, ihnen Hilfe zu sein, herausgeführt zu werden aus dem Elend ihrer Verdammnis. Und da ist viel, viel Not, ich sag's. Solchen Verlorenen zu helfen, ist die Frage unserer Liebe zu Jesus, dem Herrn. Nichts anderes. Solange diese Dinge uns festhalten, sind wir nicht in der Freiheit, von der Gottes Wort redet. Nun mag es sein, dass wir die uns betreffenden Dinge noch nicht erkannt haben. Das ist möglich. Wir haben sie noch nicht erkannt. Aber das noch nicht erkannt haben, spricht uns nicht frei von der Schuld vor einem heiligen und gerechten Gott. Denn würden wir bis dahin eifrig und nachhaltig zum Herrn gerufen haben, hätte er uns auch schon längst erhört. Und wenn er es noch nicht weggenommen hätte, würde er uns einen Weg gewiesen haben, den er uns zeigt, um herauszukommen aus dem Dilemma der Sündengebundenheit, in welcher viele, viele Kinder Gottes verstrickt sind, in mancherlei Richtungen. Und warum rufen wir nicht so zum Herrn? Jetzt kommen wir in die Praxis. Warum rufen wir nicht so zum Herrn,
Weil hier die Frage der Liebe zu Jesus angeschnitten ist und darin Beantwortung findet. Wir kämen hier an dieser Stelle zu einem Satz. In der Mathematik war das immer so, wenn es hieß, ein Satz, dann musste der auswendig gelernt werden. Wir dürfen ihn auswendig lernen. Der da lautet: An deinem Siegesleben erkennt der Herr deine Liebe zu ihm. Ja, das geht tief, ich weiß das. Geschwister, wir haben, der Herr möchte uns bewahren vor einem oberflächlichen Wort der Verkündigung. Der Herr möchte in Gnaden auf uns herabschauen, dass wir nicht anderen gleich werden, die aufgegeben haben und sich im Oberflächenwasser bewegen. Gewiss braucht der Herr mit einem jeden von uns sehr, sehr viel Zeit, um uns weiterzubringen. Das ist auch gut so, denn der Herr hat sehr viel Geduld. Mehr als wir alle zusammen. Aber weshalb machen wir dem Herrn so viel Mühe, bis wir loslassen? Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, an die Brüder der Versammlung, dann mag ich mich noch erinnern, wie sie in einer Gesinnung vor dem Herrn wandelten, in der Schrift zu suchen, was sie noch bringen können, um dem Herrn Jesus freudig zu stimmen. Heute ist das anders. Wie ist es denn heute? Heute wird in der Schrift gesucht und in der Schrift wird herumgemacht, um etwas zu finden, was mich aus der Verantwortung eventuell entlässt oder entlassen könnte. Das ist die Frage der Liebe zu Jesus. Nirgends sind wir so sicher als in seinen Armen. Das dürfte kein Geheimnis mehr sein für einen, der errettet ist. Lassen wir die Dinge los, fallen wir. Ganz klar. Und jetzt kommt's drauf an, auf welcher Seite wir uns stellen und stehen. Lassen wir uns im Glauben und auf das Wort gegründet fallen, fallen wir in seine Arme. Lassen wir uns in die Dinge fallen, von denen wir wissen, Jesus, der Herr, hat dieser Dinge wegen gelitten am Kreuz. Dann fallen wir in die Tiefe. Aber zu fallen, scheuen wir uns. Ja, ja, mein Fleisch scheut sich. Deins nicht, doch. Es scheut sich. Warum? Weil wir so wenig mit dem Wesen unseres Gottes verbunden sind. Weil wir nicht in genügender Weise mit Christus im Einssein seines Todes mit ihm gestorben sind. Ja, der Mund bekennt das. Ha! Ja, die Gläubigen, ja, ja, die können gut reden. Die können nicht so gut wie reden. Aber wenn die Prüfung kommt, ja, wenn die Prüfung kommt. Durch Generationen kommen wir aus Brüderkreisen. Ich mag mich noch entsinnen,
Ich kann es nicht mehr genau sagen, war es 1948 oder 49.
Der Herr weiß es, wann es war.
War der führende Bruder in der DDR, ich war damals noch 1948 in der DDR, da war der führende Bruder, Bruder Vetter. Er ging durch Suizid aus dem Leben. Tja, Geschwister, Heilpraktiker war er von Beruf. Wir wollen darüber nicht befinden, aber ich weiß von einer ganzen Reihe von Gläubigen, die erschüttert wurden. Wäre es nicht besser, wir erschüttern uns vor dem Herrn, als dass wir andere erschüttern? Ja, wir verhalten uns nur zu leicht, so wie die Israeliten zur Zeit Amos, lassen nicht los von den Dingen, von denen wir wissen, dass der Herr will, dass wir sie loslassen. Bruder und Schwester, hier liegen die Grenzen unserer Fruchtbarkeit. Und sehen den Willen Gottes in den Verhaltensweisen, welche auch die Israeliten an sich hatten und wie sie taten. Sie gingen nach Bethel, dem Hause Gottes. Das ist für uns heute die örtliche Gemeinde. Was aber ist, wenn wir immer und immer zur Gemeinde kommen, aber diese Dinge nicht loslassen? Sie gingen nach Gilgal, Vers 4. Das ist für uns Buße und Beugung in der Bitte um Vergebung unserer Sünden vor dem Herrn, lassen aber diese Dinge nicht los. Ist das nicht auch eine Vermehrung von Übertretungen? Ich meine, ja. Du magst selbst darüber befinden. Geh zum Herrn Jesus mit diesen Dingen. Die Schrift sagt ganz klar neutestamentlich, wenn ein Glied leidet in diesen, dann infiziert das alle. Dadurch ist die Gemeinde Jesu kraftlos geworden. Jeden Morgen werden bei der stillen Zeit die geistlichen Schlachtopfer des Lobes und des Dankes gebracht. Diese Opfer werden sogar nach dem Vorbild des Alten Testaments im Morgen- und Abendopfer am Tag richtigerweise zweimal gebracht. Den Zehnten liefern wir aber nicht am dritten Tag ab, sondern wie der Heidenapostel Paulus uns das so schön hinterlassen hat, am Wochenersten, wenn wir hier zusammenkommen. Und dann heißt es, und räuchert von dem gesäuerten Dankopfer. Was ist denn das? Was heißt es wohl, wenn von dem Gesäuerten des Dankopfers geredet ist? Was ist saures Dankopfer? Tja, das müssen wir wissen. Sonst laufen wir in Unwissenheit über diese Erde. Können anderen nicht zum Segen werden. Aus 2. Mose 23, Vers 18 wollen wir lernen, wo geschrieben steht, du sollst nicht das Blut meines Schlachtopfers zu gesäuerten Opfern. Zu den meisten großen Opferungen folgten in Israel nach dem Brandopfer die Speisopfer und die Friedensopfer. Zum Speisopfer gehörten die Kuchen, die Fladen vom Napf und von der Pfanne. War diese Opfergabe, das war ja Orient, da wird etwas sehr schnell schlecht, der Hitze wegen, wurde etwas sauer, war es dem Herrn gleich einem Gräuel. Es durfte nicht sein. Wenn der Amos sagt und räuchert von dem gesäuerten Dankopfer, dann waren die Gebete der Israeliten gleich Gräuel vor dem Herrn. Denn Räuchern bedeutet im Alten Testament so viel wie Gebet. Denken wir an das Räucherfass, welches die Gebete der Heiligen sind. Das ist nur ein Punkt, stehen etliche Punkte in der Schrift. Und warum war ihr Gebet Gräuel vor dem Herrn? Weil sie nicht bis zu ihm, unserem Gott, umgekehrt waren. Ihre Herzen waren nicht gereinigt. Das ist auch die Frage unserer Vollmacht im Gebet. Sobald wir nicht bis zu ihm, zu unserem Herrn in allem umkehren und die letzten Hindernisse ausliefern, leidet die Kraft unseres Gebets. Von dieser Kraft redet auch Paulus, der Apostel, an die Nationen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5, da sagt er einen ganz bedeutenden Satz. Da sagt er, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und großer Gewissheit. Allgemein sehen wir die Gemeinden heute nur noch im Wort. Und wenn es schon Wort ist, ja, dann ist das so erbärmlich. Das ist ja so schlimm. Hier ist ja ein gewaltiger Rückgang, der unseren Herzen wehtut. Wir klagen vor dem Herrn in dieser Sache. Dass in einer Konferenz von Predigern gesagt wird, wir machen keine Evangelisationen mehr, weil sowieso niemand mehr zum Glauben kommt. Geschwister, das ist unsere Position an Zeit, wie damals bei Israel. Aber Paulus warnt davor, wenn das andere fehlt. Anstelle der Kraft ist heute Kraftlosigkeit. Anstelle des Heiligen Geistes tritt der Intellekt oder die Tradition. Anstelle der großen Gewissheit ist die große Unsicherheit. Dieses Unkenrufen können Kinder Gottes abfallen und verloren gehen. Das sind ihre Probleme. Das zeigt die Not, den Notstand, den geistlichen Notstand hier in der westlichen Hemisphäre deutlich auf. Andere werden für freiwillige Gaben aufgefordert. Aber sie selbst wollen die Dinge nicht bringen, die der Herr erwartet. Und der Herr sieht uns und er kennt uns. Und er weiß um uns. Denn also liebt ihr's, ihr Kinder Gottes.
Tja, nicht nur ihr Kinder Israel. Jetzt sind wir bei uns.
Nach diesen 5 Punkten entzieht uns der Herr. Uns, der Herr. Erstens, das Lebensbrot, denn die himmlische feste Nahrung wird knapp. Zweitens, entzieht uns der Herr das Lebenswasser. Wer weiß, es kommen nur noch wenige zum Glauben durch das Wasser des Lebens. Drittens, entzieht uns der Herr im Olivenöl das Wirken des Geistes. Viertens, entzieht uns der Herr die Gesundheit. Es werden immer mehr Menschen krank, trotz Fortschritt der Wissenschaft, der technischen Errungenschaft, von Geräten, die im Einzelfall etliche Millionen Dollar kosten. Der Fluch nimmt überhand, weil man Gott nicht die Ehre gibt. Fünftens, steht das Gericht an der verlorenen Welt unmittelbar vor uns. Geschwister, die Zeit ist sehr ernst. Liefern wir an den Herrn Jesus alles aus, damit wir durch diese Auslieferung zur ersten Liebe zurückkehren.
Der Herr wartet darauf.
Dass wir nicht ein wenig umkehren, sondern, wie wir gelesen haben, ganz zu ihm. Nicht wie jene Israeliten taten, nicht bis zu ihm. Der Herr möchte Gnade geben und Gnade schenken, dass wir sein Wort nicht allein als vergessliche Hörer empfangen haben, sondern als solche, die in der Verantwortung vor ihm gefunden werden und die gewürdigt sind, seine Segnungen zu empfangen in den Tagen unmittelbar vor seiner Erscheinung. Amen.